Das Thema der Predigt soll sein, warum uns das Leben manchmal so schwer fällt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so ein Thema hört. Warum fällt mir das Leben manchmal so schwer? Vielleicht müsst ihr schmunzeln, weil ihr denkt, ja, stimmt, manchmal geht es mir so. Also manchmal fällt es mir doch sehr schwer. Vielleicht ist es aber kein Schmunzeln mehr, sondern eher ein Seufzen, weil ihr merkt, ja, das trifft mich ganz tief. Mir fällt das Leben nicht leicht. Der eine und der andere denkt vielleicht, naja, hoffentlich wird es jetzt nicht zu pessimistisch. Da kann ich Entwarnung geben, das wird es sicher nicht. Ich habe mich mit diesem Thema jetzt ja schon einige Wochen, ich glaube so 3 Wochen beschäftigt. Als klar war, dass ich heute hier predigen werde, habe ich so überlegt, was könnte dran sein. Und dann kam mir das so dieses Thema und ich habe da so dann immer wieder Gedanken gesammelt, Bibelstellen gesucht und war dann überrascht, dass die Predigt letzten Sonntag und auch die Predigt vor 2 Wochen, letzten Sonntag von Rolf und vor 2 Wochen von Oskar, auch diesen Themenbereich hatten. Rolf hat ja letztes Mal über Elia gepredigt, wie er resigniert war, wie er erschöpft war, wie ihm das Leben wirklich sehr schwer fiel, wie er aufgeben wollte, wie Gott ihn wieder aufgerichtet hat. Oder der Oskar vor 2 Wochen darüber gepredigt hat, dass uns das Leben manchmal schwer fällt, weil wir nicht nach dem Willen Gottes leben wollen. Weil wir denken, wir wissen es besser, wie unser Leben sein sollte. Wie es uns manchmal schwer fällt, den Willen Gottes für unser Leben zu akzeptieren. Ich habe den Eindruck, dass das so ein Themenbereich ist, der so zusammengehört. Und ich dachte, wenn Gott so auch 3 Leuten, die mit der Predigt dran sind, so einen Themenbereich aufs Herz legt, dann wird da wohl was dran sein, dass das auch ein Thema ist, das in der Gemeinde aktuell ist, das in der Gemeinde da ist. Und so gehe ich davon aus, dass es ein Thema ist, das viele ansprechen wird. Ich denke, euch geht es so wie mir, dass in Gesprächen mit Menschen immer wieder der Satz kommt, du, mir geht es nicht gut. Dass wir merken, es sind viele Menschen da, denen das Leben wirklich schwer fällt. Ja, die sogar das Leben oft als eine Mühsal empfinden. Menschen, die Schweres zu tragen haben. Natürlich ist es nicht bei allen so und nicht immer so, aber doch, trotz all dem Beglückenden, trotz all dem Schönen, trotz all dem Leichten, das im Leben da ist, trotz all dem Fröhlichen, ist doch das Schwere in unserem Leben manchmal so massiv da, so massiv, dass es uns schier die Lebensfreude rauben will. Wie gesagt, ich möchte heute keinen Pessimismus predigen, aber ich möchte auch nicht einen oberflächlichen Optimismus hier verbreiten. Nach dem Motto, komm zu Gott, dann wird alles leicht. Manchmal glaube ich, dass wir als Christen dazu neigen, dass wir denken, ich bin ja jetzt Christ, ich bin zu Gott gekommen, jetzt müsste es doch mal leichter werden. Oder jetzt muss doch das Schwere verschwinden. Jetzt muss doch Gott das Schwere wegnehmen. Da ist natürlich viel Wahres dran, aber es ist auch nur die halbe Wahrheit. Also ich denke, auch vor diesem oberflächlichen Optimismus sollten wir uns schützen. Als ich mich so mit dem Thema beschäftigte, habe ich gedacht, eigentlich, was die Bibel zu diesem Thema sagt, ist ein Realismus, ein biblischer Realismus. Und um den geht es mir heute eigentlich, um den biblischen Realismus. Ihr werdet im Laufe der Predigt merken, was ich darunter meine. Okay, steigen wir in das Thema mal ein. Warum fällt uns das Leben manchmal so schwer? Also nicht immer, aber doch oft genug. Warum fällt uns das Leben manchmal so schwer? Die erste Antwort, die wir in der Bibel finden, ist ganz allgemein und so möchte ich sie auch sagen, das Leben fällt uns so schwer, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Das Leben fällt uns schwer, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Zur Erinnerung, Gott schuf die Welt, 1. Mose 1, und als er fertig damit war, sagte er, es ist alles gut. Da war nichts Schweres, nichts Kaputtes, nichts, was das Leben mühevoll macht. Es war ein schönes Leben, das Gott geschaffen hat. Und dann kommt der Sündenfall. Und mit dem Sündenfall ändert es sich schlagartig. Da kommt, das Leben wird kaputt gemacht. Die Sünde zerstört es. Die Welt fällt sozusagen. Und wir leben nach dem Sündenfall. Wir leben in dieser gefallenen Welt. Und die Kennzeichen der gefallenen Welt sind sehr vielfältig. Ich möchte das mal ein bisschen darstellen, dass uns das bewusst wird, was die Bibel dazu sagt. Lass uns mal anfangen mit 1. Mose 3, Vers 17 bis 19. Und, also nach dem Sündenfall. Und zum Mann sprach Gott, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst davon nicht essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Also, hier wird eine Folge des Sündenfalls erwähnt, die uns manchmal gar nicht so vor Augen steht, aber die hier auf den ersten Seiten der Bibel ganz deutlich genannt wird, nämlich, dass nach dem Sündenfall der Acker verflucht ist. Der Mensch ernährt sich von diesem Acker nun mit Mühsal. Das sind Dornen und Disteln, die gab es früher offenbar nicht vor dem Sündenfall. Gott sagt, dein Leben lang wirst du dich mit Mühsal von der Arbeit deiner Hände ernähren. Im Schweiße deines Angesichts wirst du es tun. Uns ist das vielleicht manchmal gar nicht so bewusst, das ist eine Folge des Sündenfalls, dass die Arbeit uns manchmal so schwer fällt, dass es eine Mühsal ist, ein Elend ist, jeden Tag 8, 9, 10, 11, 12 Stunden zu schaffen und der Schweiß trieft und wir sind völlig kaputt und geschafft. Das muss mal gesagt werden, das ist realistisch, denn es ist Gott hat als Folge vom Sündenfall den Acker verflucht und wir leiden darunter. Die Menschheit leidet unter dieser Realität. Dann das andere, was hier auch ein Vers vorher gesagt ist, zu der Frau, Vers 16. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Auch das ein Bereich, der uns vielleicht auch nicht gleich einfallen würde, der aber nun mal in der Bibel steht, dass die Folge des Sündenfalls auch war, dass das Muttersein eine Mühsal geworden ist. Gott hatte sich offenbar ursprünglich auch anders gedacht, aber hier als Folge des Sündenfalls die Schwangerschaft, die Geburt, das Muttersein, ich möchte es ein bisschen ausweiten, die Erziehung, die Haushaltsführung, auch eine ganz schöne Mühe sein kann. Und wer Mutter oder auch Vater ist, der weiß, dass neben all dem Schönen, was Kinder bringen, und es gibt, glaube ich, nichts Schöneres als Kinder, Kinder sind ein Geschenk Gottes, aber sie rauben manchmal auch einem wirklich den letzten Nerv. Stimmt's, Pascal, ist hier? Ja, hier sind so zwei Punkte genannt, dass die Arbeit eine Mühsal wird und das Muttersein eine Mühsal sind. Und wir leben in dieser gefallenen Welt. Wir können uns dem nicht entziehen. Wir können nicht sagen, wir sind Christen, jetzt ist die Arbeit uns nie mehr Mühsal und Mutter sein ist auch nie mehr Mühsal. Das funktioniert nicht. Wir leben in dieser gefallenen Welt und tragen die Folgen des Sündenfalls. Man kann es auch sagen, wie manche es formuliert haben, wir haben das Paradies verloren. Wir haben das Paradies verloren. Und es ist wichtig, dass wir uns auch dieser Realität stellen, dass wir uns das bewusst machen. Im Neuen Testament gibt es einen Abschnitt im Römerbrief, der auch das beschreibt, und ich möchte das gerne vorlesen, der dieses Gefallensein der Schöpfung Gottes beschreibt. Römer 8, Vers 19 bis 23. Römer 8, Vers 19 bis 23. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstigt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns und sehnen uns nach der Kindschaft, nach der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Also in diesem Abschnitt beschreibt Paulus, dass die ganze Schöpfung, der Mensch und auch die Tiere, alles, die ganze Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen sind seit dem Sündenfall. Und die ganze Schöpfung inklusive der Mensch stöhnen darunter. Sie ängstigen sich und sie sehnen sich danach, dass endlich Jesus wiederkommt, dass die Kinder Gottes offenbart werden, dass die Erlösung vollzogen wird, die endgültige Erlösung. Paulus sagt, wir sind zwar schon erlöst, aber auf Hoffnung. Die Vollendung steht aus und solange stöhnen wir sozusagen unter diesem Zustand. Wenn die ganze Schöpfung unter dem Nicht-Erlöst-Sein stöhnt und sich nach der Erlösung sehnt, warum sollte ich dann davon ausgenommen sein? Warum sollte es mir oder dir da anders ergehen? So provozieren darf man ja mal die Frage stellen. Also, unser Leben fällt uns manchmal so schwer, weil wir in der gefallenen Welt leben und die Kennzeichen der gefallenen Welt sind Mühsal bei der Arbeit, Mühsal mit der Mutter sein, aber auch Leiden unter dieser Vergänglichkeit. Das bedeutet ja, dass wir körperlich abbauen, dass wir krank werden, dass wir sterben müssen, dass wir liebe Menschen verlieren. Wem soll das leicht fallen? Die Folgen des Sündenfalls und die Kennzeichen der gefallenen Welt sind natürlich auch der große Bereich der Sünde. Der wurde schon in den anderen Predigten erwähnt, den möchte ich gar nicht hier so herausheben. Aber das Leben fällt uns ja auch oft so schwer, weil so viel Ungerechtigkeit da ist, so viel Verbrechen da sind, Streit und Krieg, Nöte, die durch menschliche Sünde verursacht sind, die durch Süchte verursacht sind. Das ist ein ganz großer Bereich, den möchte ich heute hier gar nicht so erwähnen, weil der ja, denke ich, auch oft genug genannt wird. Aber eben auch diese anderen Bereiche, Mühsal bei der Arbeit, Mühsal bei der Mutterschaft, Mühsal durch Krankheit und so weiter, sind auch Folgen des Sündenfalls und machen uns das Leben schwer. Ich möchte noch zwei Punkte erwähnen, die manchmal wir auch so vergessen, die auch Folgen des Sündenfalls sind und uns das Leben schwer machen, nämlich, dass es seit dem Sündenfall nichts Perfektes mehr gibt. Das ist für die Perfektionisten unter uns eine sehr traurige Angelegenheit. Ich bin selbst in manchen Bereichen perfektionistisch, in anderen gar nicht. Und ich ärgere mich manchmal wirklich darüber, dass manche Dinge nicht perfekt werden. Schon allein, wenn eine Fotokopie nicht perfekt wird, das ärgert mich einfach. Aber das sind ja Kleinigkeiten. Es gibt so vieles, was nicht perfekt ist in unserem Leben und was uns wirklich im Klein-Klein des Alltags sehr, sehr schwer fallen kann. Da wollen die Kinder abends einfach nicht einschlafen. Oder der Zug hat Verspätung. Oder die neue Hose, die ich mir endlich gekauft habe, die so schön war, passt doch nicht. Oder der Partner missversteht einem, obwohl man es ihm doch deutlich erklärt hat. So vieles Unperfekte in dieser Welt. Und ich weiß, dass diejenigen, die perfektionistisch veranlagt sind, denen macht das im Alltag ganz schön oft zu schaffen. Sie wollen was Perfektes machen, sie laden Gäste ein, sie haben perfekt den Tisch gedeckt und dann kommt das Kind und zieht an der Decke und alles fliegt runter. Tja, meine Güte. Seit dem Sündenfall gibt es auch nichts Perfektes auf dieser Welt. Und das kann einem auch den letzten Nerv rauben im Alltag. Seit dem Sündenfall ist eben auch die Vergänglichkeit da und dadurch ist auch das Älterwerden oft eine große Mühe. Nicht generell, dass das alles dann schlecht ist, wenn man älter wird, nein, aber doch bringt das Älterwerden viel Mühe mit sich. Und da ist die Bibel auch sehr realistisch und sagt es, dass es so ist, dass wir in dieser gefallenen Welt, in dem das Altsein zu einer großen Last werden kann, leben. Ich weiß nicht, ob ihr die Stelle in Prediger 12 kennt, die das so schön auf einen Nenner bringt. Kapitel 12 in Prediger, Vers 1. Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die üblen Tage kommen und die Jahre sich nahen, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Ja? Also ich finde es toll, dass die Bibel da so realistisch ist. Dass sie sagt, also im weiteren Verlauf dieses Textes wird eindeutig, dass die Jahre, die einem nicht gefallen, das Älterwerden meinen. Die Bibel ist da so realistisch und sagt, ja, so ist es. Die Jugendzeit ist in vielem leichter. Und ihr jungen Leute, genießt es. Es ist im gewissen Sinne leichter. Denn im Alter ist zwar vielleicht nicht mehr die Mühe der Arbeit da, aber da kommen die körperlichen Beschwerden, der Abbau des Körpers, die Krankheiten, die Einsamkeit, weil der Partner stirbt, weil Freunde, Bekannte, die gleichen Alters sind, sterben und vieles andere. Das Altern ist oft nicht schön und bringt viele negative Aspekte. Natürlich gibt es auch bei jungen Leuten viel Mühsal. Ich denke, auch gerade in der heutigen Zeit, wo die Ausbildung, die Schule oft doch sehr überfrachtet ist mit so viel Inhalten, oft von Kindern und Jugendlichen sehr viel gefordert wird, ist es oft auch eine ganz schöne Mühsal für die jungen Leute. Man leidet manchmal mit ihnen mit, wie viele Hausaufgaben sie wieder machen müssen. Jede Lebensphase hat seine Mühsal und doch hat das Alter auch noch eine besonders tiefe Mühsal. Nun habe ich euch genug Negatives gesagt und vielleicht denkt ihr, oje, hoffentlich hört er damit nicht jetzt auf, sonst gehe ich ja ganz pessimistisch hier raus. Nein, ich möchte zum nächsten Punkt kommen, der heißt, was kann uns helfen, trotz des Mühevollen das Leben zu leben? Was kann uns helfen, trotz des Mühevollen das Leben zu leben. Punkt 1. Realisiere und akzeptiere, dass du in einer gefallenen Welt lebst. Realisiere und akzeptiere, dass du in einer gefallenen Welt lebst. Ich möchte euch dazu ein schönes Erlebnis erzählen. Das war für mich so ein Schlüsselereignis, das ich hatte. Als ich noch in Ludwigshafen gearbeitet habe, ging ich einmal über den Flur und da kam der Verkaufsleiter aus seinem Zimmer raus und aus vollem Herzen rief er aus: Ist das aber ein Elend! Und ich stand da und dachte: Jawohl, er hat recht. Super, dass er das sagt. Denn es ist oft ein Elend auf der Arbeit. Ich weiß nicht, was bei ihm los war, weil er Verkaufsleiter kann sein. Er hat einen Kunden gehabt, mit dem hat er verhandelt und stand schon alles vor dem Abschluss und dann sagt er ab. Das geht aus dem Zimmer, sagt: Ist das ein Elend? 2 Tage habe ich dran gearbeitet für die Katz. Vielleicht hat er aber auch gedacht: Also die Preise bei uns im Betrieb, die sind einfach zu hoch, da kriege ich ja nichts verkauft. Das ist einfach überdurchschnittlich zu hoch. Das ist ein Elend, dass der Chef nicht mal die Preise senkt, die sind überdurchschnittlich. Da kann ich doch gar nichts Gescheites verkaufen. Also ich persönlich war da nicht irgendwie entmutigt, als ich diesen Satz von ihm hörte, sondern gerade im Gegenteil. Ja, es ging mir nicht darum, dass ich sagte, oh, so ein Elend oder so, sondern ich dachte, ja, das ist die Realität. Und es ist gut, wenn wir uns das bewusst machen. Der Acker ist verflucht, die Arbeit ist oft eine Mühsal. Das ist oft so. Wisst ihr, wenn wir das akzeptieren, dann können wir viel entkrampfter arbeiten. Können wir viel lockerer auch mit Versagen auf der Arbeit umgehen. Indem wir wissen, so ist es manchmal. Realisiere, akzeptiere, dass du in einer gefallenen Welt lebst. Und wie gesagt, auch alle Perfektionisten, akzeptiert es, dass ihr in einer nicht perfekten Welt lebt. Reibt euch nicht dauernd daran. Dadurch macht ihr euer Leben nur schwer. Also das bedeutet natürlich nicht, dass man dann sich nicht mehr bemüht und nicht strebt, Dinge gescheit zu machen. Ihr versteht mich, das meine ich natürlich nicht. Aber ich meine nur, dass wir nicht von der anderen Seite des Pferdes herunterfallen sollten. Also noch einmal, um nicht missverstanden zu werden. Ich sage hier natürlich nicht, dass Arbeit immer mühevoll ist. Nein, auf keinen Fall. Arbeit kann etwas sehr Schönes sein, etwas sehr, wo man Kreativität zum Ausdruck bringen kann, wo man sinngebende Sachen machen kann, wo es erfüllend ist. Mutter sein kann es sein, Erziehung kann es sein, Arbeit kann es sein, Lernen kann es sein, Studieren kann es sein, natürlich. Gott verflucht den Acker, aber der Fluch ist ja nicht dahin zu verstehen, dass grundsätzlich Arbeit nur Mühe ist. Denn, wisst ihr was, Gott hat ja auch vor dem Sündenfall dem Menschen Arbeit gegeben. Ja, ganz eindeutig, wir lesen in 1. Mose 2, Vers 15, also vor dem Sündenfall, da heißt es, 1. Mose 2, Vers 15, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, damit er ihn bebaute und bewahrte. Ja, Gott hat dem Menschen von Anfang an Arbeit gegeben. Er soll den Garten bebauen, bewahren. Ja, das hat ja mit körperlicher Tätigkeit zu tun. Das heißt, Gott gibt dem Menschen im gewissen Sinne die Aufgabe, seine Schöpfung fortzusetzen. Er hat es geschaffen und der Mensch darf daraus weiter was schaffen. Ja? Und das ist was ganz Tolles. Das erleben wir ja auch. Arbeit als etwas sehr Befriedigendes, wo wir etwas schaffen können. Wenn die Anja im Garten was macht, da freut sie sich dran. Ja? Aber manchmal ist es auch wirklich eine Mühe, wenn der Rasen doch wieder gemäht werden muss. Ja? Also, das ist beides da. Das Schöne der Arbeit kommt immer wieder durch. Ja, es ist nicht so, dass da nur Mühe ist, trotz aller Dornen und Disteln. So, wie gesagt, so ist es natürlich auch in der Schwangerschaft, bei der Geburt, bei der Kindererziehung und so weiter. Das Muttersein, neben all dem Schweren, ist da natürlich unheimlich viel Schönes dabei. Unser Leben vollzieht sich also im gewissen Sinne so in der Spannung zwischen dem Wunderbaren, was Gott sich dabei gedacht hat, und dem Kaputten, was durch den Sündenfall entstanden ist. In dieser Spannung vollzieht er sich. Und was schön, was du am Anfang, Dorothee, vorgelesen hast, ja, dass wir bei all dem Negativen auch Schönes erkennen. Ja. Und in dieser Spannung leben wir. In dieser Spannung vollzieht sich unser Leben. Also zurück zu der Frage, was kann uns helfen, trotz allem Mühevollen das Leben zu leben? Erstens, realisiere und akzeptiere, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Zweitens, erlaube Gott, dir zu helfen. Erlaube Gott, dir zu helfen. Das Großartige ist nämlich, dass Gott uns nicht einfach der gefallenen Welt überlässt und sagt, nun leidet darunter, sondern dass er in dieser Welt ist und sagt, ich gehe mit dir, ich begleite dich durch jeden Tag, ich möchte dich begleiten, lass mich in dein Leben rein, ich möchte mit dir gehen, ich möchte auch mit dir leiden, ich möchte dich begleiten. Du bist nicht dieser gefallenen Welt einfach ohne Gott ausgeliefert. Das, finde ich, ist das Großartige an Gott. Er muss den Acker verfluchen, weil der Mensch sich versündigt hat. Aber gleichzeitig kommt er und sagt, nun will ich dir aber helfen, dass dieser Fluch dir nicht zu einer unerträglichen Mühe wird, unter der du zusammenbrichst. Denn das möchte Gott nicht. Deshalb gibt es zum Beispiel in den Psalmen eine unzählige Menge an Stellen, wo Gott uns einlädt, die Lasten auf ihn zu werfen, das Mühevolle zu ihm zu bringen. Kommet zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, sagt Jesus, ich will euch erquicken. Oder sehr schöne Verse in Jesaja, möchte ich auch vorlesen, Jesaja 40. Jesaja 40, Vers 29 und bis 31. Jesaja 40, 29 bis 31. Gott gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie gehen und nicht müde werden. Also Gott sagt, er ist der, der kommt und dem Müden Kraft geben will, dem Erschöpften aufrichten will, so wie er Elia aufgerichtet hat. Er lässt uns da nicht allein. Lass Gott in dein Leben. Bitte ihn in deinem Alltag, dass er dir Kraft gibt, auf der Arbeit, zu Hause, wo auch immer, in deinem Alltag. Er möchte in dein Leben kommen. Er möchte dir Kraft geben. Auch sogar junge Männer und Frauen werden müde, wenn sie Wochen und Monate lang für eine Prüfung lernen müssen, ganz klar. Aber auch damit dürfen wir zu Gott kommen und sagen, Herr, trag mich durch, ich brauche dich. Hilf mir, dass ich es schaffe. Wir dürfen zu Gott mit allem kommen. Eine sehr aufschlussreiche Stelle findet sich auch im Psalm 68, Vers 20. Gelobt sei der Herr täglich, Psalm 68, 20. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Paradox. Und in diesem Vers ist wirklich diese Paradoxie, diese Ambivalenz, dieses Spannungsverhältnis ganz toll ausgedrückt, dass Gott einerseits uns Lasten zumutet und sogar Lasten auflegt, Lasten zulässt, aber gleichzeitig da ist und sagt, ich helfe dir. Du darfst mit mir rechnen. Komm zu mir mit den Lasten, mit der Mühsal. Lass dir von Gott helfen. Lass ihn in deinen Alltag hinein. Bring ihm deine Not, deine Sorgen, deine Mühsal, dein Unvermögen. Er ist da und er möchte dir helfen. Das heißt nicht, er wird dir alle Last immer abnehmen und es wird leicht. Nein, das heißt es nicht. Diese Zusage findet sich nirgendwo in der Bibel, aber es findet sich die Zusage, dass er da sein wird und dir helfen wird. Ich möchte auch euch ältere Geschwister ermutigen, ich gehöre ja auch schon fast zu den Eltern, 51, naja, so, das ist so ein Übergang. Ne? Also, euch ältere Geschwister ermutigen, auch im Alter die Lasten zu Gott zu bringen. Denn wir haben auch da ganz konkrete Zusagen, dass Gott das sieht, dass Gott das weiß, welche Not das Alter sein kann. Jesaja 46, Vers 4. Jesaja 46, Vers 4. Auch bis in euer Alter bin ich derselbe. Ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Auch bis in euer Alter bin ich derselbe. Ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ist das nicht eine tolle Zusage Gottes? Er bleibt derselbe. Auch wenn wir alt werden, auch wenn die Gebrechen zunehmen, auch wenn wir sagen müssen, die Tage gefallen mir nicht. Er sagt, er will uns tragen. Er will uns auch durch die Mühsal des Alters hindurchtragen. Finde ich toll von Gott. Also erstens, akzeptiere und realisiere, dass du in einer gefallenen Welt lebst. Zweitens, erlaube Gott, dir zu helfen. Drittens, akzeptiere die Souveränität Gottes. Akzeptiere die Souveränität Gottes. Das heißt, überlasse Gott die Art und Weise, wie er dir helfen möchte. Gott sagt zu, dass er da sein will in deiner Mühsal, dir helfen möchte, aber überlasse ihm das Wie des Helfens. Überlasse es seiner Weisheit, seinem souveränen Handeln. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den übersehen wir oft und denken dann, ich habe ja gebetet, ich habe Gott in Not gebracht, warum verschwindet sie nicht? Überlasse ihm, was er damit macht. Manchmal nimmt er die Not komplett weg, nimmt er das Schwere weg, nimmt er zum Beispiel eine Krankheit weg und du bist geheilt und kannst dich freuen und kannst hier vorne das bezeugen. Aber andere beten schon seit Jahren und die Krankheit verschwindet nicht. Und die Gemeindeleitung hat schon die Hände aufgelegt und für sie gebeten, die Krankheit verschwindet nicht. Überlasse Gott seinem souveränen Handeln, wie er antwortet, wie er dir hilft. Ob er die Last wegnimmt oder ob er dir Kraft gibt, sie zu tragen, ob er sie vielleicht einfach nur lindert, ob er dir einen anderen Blickwinkel für diese Mühsal schenkt oder ob du entdeckst, dass durch das Schwere du etwas lernst, was du sonst nie lernen würdest. Akzeptiere die Souveränität Gottes. Das beste Beispiel dafür sind für mich immer die drei Männer, die in den Feuerofen geworfen werden sollten. Ihr kennt sie, Schadrach, Meschach und Abednego, die Freunde Davids. Nebukadnezar lässt eine Statue aufbauen und sagt, alle müssen niederfallen und sich verbeugen und diese Statue anbeten. Schadrach, Meschach und Abednego sagen, das werden wir nie tun. Da ist Nebukadnezar erbost, lässt den Ofen dreimal stärker heizen und sagt, wenn ihr nicht niederfallt, werde ich euch da in den Ofen werfen. Und was antworten die drei Freunde? Ich lese euch das mal vor. Ich finde das so genial. Daniel, Kapitel 3, Vers 17. Daniel 3, Vers 17. Schadrach, Meschach und Abednego sagen zum Nebukadnezar: Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Also so wie die möchte ich echt sein, dass ich sage, Gott, ich überlasse es deiner Souveränität. Ich weiß, für dich ist es ein leichtes, das wegzunehmen. Und ich bitte dich drum, es macht mir Mühe. Und bei denen wird es das Leben kosten. Und sie sagen trotzdem, trotz angesichts dieser Todesgefahr, sagen sie, aber wenn Gott es nicht will, wir wissen es nicht, ob er es will oder nicht, wenn Gott es nicht will, wir werden vor diesem Bild nicht niederfallen. Wir werden es nicht anbeten. Toll. Lasst uns von Schadrach und Meschach lernen, die Souveränität Gottes zu akzeptieren. Ein letzter und vierter Punkt, der uns helfen kann, trotz aller Mühsal das Leben zu leben, es möglichst auch fröhlich zu leben. Freue dich auf die neue Welt Gottes. Freue dich auf die neue Welt Gottes. Vielleicht denkt der eine und das andere, na, das ist jetzt aber eine billige Jenseitsvertröstung. Nein, glaube ich nicht, dass das das ist. Aber zunächst mal ein paar Verse aus Offenbarung. Offenbarung 21, 1 bis 5. Offenbarung Kapitel 21, Vers 1 bis 5. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Also ich finde, das ist ein herrlicher Ausblick, den wir haben. Gott wird einen neuen Himmel und neue Erde schaffen. Da wird es kein Leid und kein Geschrei mehr geben und keinen Tod. Und Gott wird uns alle Tränen abwischen. Dieser Blick nach vorne ist ganz wichtig. Das ist ja die Hoffnung, von der Paulus schon in Römer 8 geschrieben hat. Ja? Wir sind schon erlöst, aber auf Hoffnung hin. Dieser Blick nach vorne ist ganz wichtig, denn hier auf Erden leben wir 80, 90, vielleicht auch mal 100 Jahre, mehr nicht. Wir müssen das ganze Bild sehen. Vom ganzen Bild ausgehend ist unser Leben hier auf Erden sehr klein. Und das Beste steht noch aus und wir gehen auf eine großartige Zukunft zu. Also, ich freue mich drauf. Ich kann es persönlich so sagen, dass ich immer wieder mir das so auch vor Augen stelle. Und dieser Ausblick ist beglückend, ist ermutigend. Wir gehen in eine großartige Zukunft zu Gott hin. Es kann natürlich eine billige Jenseitsvertröstung sein, nämlich dann, wenn wir es missverstehen und sagen, naja, wenn der Himmel dann erst kommt, dann hier mache ich nichts mehr, da strenge ich mich jetzt nicht mehr an, da resigniere ich, da warte ich einfach nur, bis Gott mich zu sich holt. Natürlich, das soll es nicht sein. Das wäre dann nur eine billige Jenseitsvertröstung, da im Himmel wird es besser und hier ist jetzt alles schlecht. Das ist ja nicht gemeint. So soll es nicht sein, sondern Gott hat dich auf die Welt gestellt, hat dir einen Auftrag, eine Aufgabe gegeben, nimm das Leben an, lebe es, aber wisse, es ist viel Mühsal in dieser Welt und Gott wird eine Welt ohne Sünde, ohne Tod für uns vorbereiten und darauf gehen wir hin. Diese Tatsache wurde natürlich oft auch missbraucht, auch im Laufe der Kirchengeschichte wurde es oft missbraucht, auch so als billige Jenseitsvertröstung, dass die Herrschenden dann gesagt haben, ja, schafft nur für uns jetzt, ihr habt ein schweres Leben, aber freut euch, Gott wird euch ein gutes Leben im Himmel bereiten. Das ist ein Missbrauch der Tat, das wäre so eine billige Jenseitsvertröstung. Das alles ist nicht gemeint, sondern dass wir das ganze Bild sehen, das Leben insgesamt und uns freuen auf das, was Gott uns vorbereitet hat. Ich möchte zusammenfassen. Wir leben in einer gefallenen Welt. Das können wir nicht ändern. Das ist so. Wir leiden darunter. Die gefallene Welt hat viele negative Kennzeichen. Mühsal bei der Arbeit, Mühsal im Muttersein, Mühsal mit der Vergänglichkeit, Mühsal mit dem Fehlen des Perfektionismus, Mühsal mit allen Folgen der Sünde, mit allem Unrecht, was auf dieser Welt ist. Viel Mühsal. Aber Gott lässt uns in dieser Mühsal nicht allein. Was hilft uns, trotz des Mühevollen, dieses Leben zu leben? Erstens, dass wir realisieren und akzeptieren, dass wir in dieser gefallenen Welt leben. Zweitens, dass wir Gott erlauben, uns zu helfen. Drittens, dass wir die Souveränität Gottes akzeptieren, dass er auf seine Weise uns helfen will. Und viertens, dass wir uns auf die neue Welt Gottes freuen. Amen.